Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Juliane hat eben gesagt, der Christoph predigt zum Thema Spezies Mensch von seiner Zerrissenheit. Das ist so eine Sache mit den besitzanzeigenden Fürwörtern. Ihr braucht keine Sorge haben, dass ich jetzt heute von meiner Zerrissenheit hier spreche, obwohl es auch meine ist. Trotzdem wird die Predigt sehr anders als sonst. Einfach deshalb, weil ein großer Teil dessen, was rüberkommt, in Form von Theaterszenen erzählt wird. Ein Team der Covenant Players sind heute bei uns zu Gast. Gestern hatten sie einen Theaterworkshop angeboten und heute bringen sie Dramatik auf die Bühne. Und ihr vier könnt mal nach vorne kommen, damit ihr sie schon mal kurz seht. Sie touren 4 Monate durch Europa. Also diese Gruppe tourt durch das deutschsprachige Europa, Schweiz, Österreich und Süddeutschland, richtig? Es gibt noch außer euch 9 andere Teams, die durch Deutschland touren und sozusagen eine fahrende Theatergruppe sind, könnte man sagen. Sie fahren tatsächlich, sie haben ein Fahrzeug dabei, das ich gesehen habe. Und sie haben keine Base, in die sie zurückkommen, sondern sie sind wirklich 4 Monate lang am Stück auf Tour. Und jetzt eben 2 Tage hier bei uns. Und ihr kriegt kurz das Mikro, um euch vorzustellen und eine wichtige Information weiterzugeben. Soll ich da drüben anfangen?
Ich heiße Cosette, ich komme aus Michigan in den USA.
Ich bin Talita und ich komme aus Schleswig-Holstein, Norddeutschland.
Ich heiße Sabine und ich komme aus Malchinen.
Und mein Name ist Michael und ich komme aus Elbingerode im Harz, Sachsen-Anhalt. Ja, wir haben noch ein paar kurze Informationen, bevor wir nachher anfangen. Einfach hier an den Anfang gestellt. Christoph hat schon das Wichtigste gesagt, von dem, wer wir überhaupt sind. Nur noch 2 Sachen, die fürs Theater auch wichtig sind. Erstens, sie werden ihre Vorstellungskraft brauchen. Das heißt, am Anfang des Stückes wird einer von uns ihnen erzählen, wo wir uns befinden. Und dann können sie sich alle Details vorstellen. Und am Ende des Stückes, wir haben zwar hier Vorhänge und alles, aber wir werden trotzdem nur das Wort Vorhang sagen. Und dann wissen sie, das Stück ist vorbei. Das ist schon alles, was sie wissen müssen. Und ich gebe es weiter zu Christoph.
Danke euch. Ihr dürft euch nochmal hinsetzen. Denn was wir jetzt versuchen, ist sozusagen eine Mischung aus Theater und Predigt. Meine Worte werden also immer wieder unterbrochen. Auf dem Flyer seht ihr sozusagen immer Worte, das sind meine, und Szene, dann sind sie dran. Und diese Worte und die Szenen bilden sozusagen so eine kleine Reise. Eine Reise durch mehrere Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte. Trotzdem wird es nicht besonders lang dauern. Es werden verschiedene Texte des Alten Testaments anklingen, vor allen Dingen in dem, was ich sage. Aber wir werden sie nur so streifen. Wir werden nicht tief in die Texte einsteigen, sondern eigentlich nur so 1-2 Gedanken an dem Text festhalten und dann auf der Reise weitergehen. Und die Worte, meine Worte und die Szenen, stehen jetzt auch nicht so zueinander, dass sie sozusagen exakt aufeinander passen oder exakt das Gleiche sagen. Meine Worte und deren Szenen fügen sich nicht immer nahtlos aneinander. Ich habe die Szenen zum Beispiel auch noch nie gesehen. Ich habe mir erklären lassen, was drin vorkommt, aber ich habe sie noch nie gesehen. Das heißt, es ist eher so, dass ich etwas sage zu einem Thema, das die Gruppe auch hatte, und aus ihrem Blickwinkel stellen sie mal was dazu dar. Ja, das muss nicht immer hundertprozentig zueinander passen. Es gibt euch die Möglichkeit, aus den Worten und aus den Szenen das für euch festzuhalten, wo ihr sagt, das möchte ich mitnehmen, das halte ich für mich fest. Ja, wenn das 1 oder 2 Gedanken für diesen Gottesdienst sind, ist das schon super. Also es wird ein bisschen experimentell, was wir hier machen. Okay, wir probieren mal, ob das funktionieren kann. Und es ist auch so, meine ersten Worte sind ein bisschen länger als die Worte 2 und 3. Also wenn ihr anfangt hochzurechnen, wie lange das wohl wird, wenn ihr mir jetzt gleich zuhört, es wird zum Schluss, werde ich immer kürzer und die Theaterstücke immer öfter. Okay, also wir beginnen diese Reise durch die Geschichte der Menschheit bei den letzten beiden Predigten. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch im Kopf habt, die letzten beiden Predigten zu diesem Thema Spezies Mensch. Ihr erinnert euch, ich habe vor 2 Wochen versucht, die Großartigkeit des Menschen vor Augen zu malen. Ich habe von seiner Würde gesprochen, von seiner Schönheit, von seiner Größe. Und der Kerngedanke lautete so in etwa, der Mensch ist etwas Großes, weil er Ebenbild Gottes ist. Jeder Mensch trägt das Bild Gottes in sich. Und der lateinische Ausdruck dafür ist Imago Dei. Imago, Image, Dei steht für Gott. Ja? Imago Dei. So, das müsst ihr jetzt hier drüben, genau. Auf der anderen Seite hatte Thorsten letztes Mal die unangenehme Aufgabe, über den Schatten des Menschen zu sprechen, über den Fall des Menschen, über die Verzerrung dieses Bildes Gottes in uns. Und er hat von dieser destruktiven Stimme erzählt, die den Menschen von Gott wegzog und bis heute von Gott wegzieht. Und der Mensch lebt seitdem jenseits von Eden. Das Imago Dei, oder sagt man der Imago Dei oder die Imago, ich weiß es gar nicht. Ich sage jetzt mal das Imago Dei. Der Größe des Menschen ist überschattet. So, ich nehme an, Thorsten hat das Wort Sünde in den Mund genommen letzten Sonntag. Dieses Wort bezeichnet in der Bibel eigentlich weniger moralische Verfehlung, vielmehr Zielverfehlung des Lebens. Also sozusagen außerhalb der eigentlichen Bestimmung leben. Der Mensch lebt, auch nach seinem Fall, aber er trifft seine Bestimmung nicht mehr. Er ist sich seines Daseinssinns nicht mehr klar, wo er herkommt, wo er hingeht. So. Er lebt aber vom wirklichen Leben, so wie das Leben sein sollte, ist er abgeschnitten. Habt ihr gestern Abend diese Gala gesehen, Ein Herz für Kinder? Ich fand sie, also die Art und Weise, normalerweise würde ich mir das jetzt so nicht anschauen. Hier und da fand ich es ein bisschen kitschig oder auch langatmig. Ich habe es geschaut, weil jemand, den ich kenne, jemand, der auch schon hier auf der Bühne sein Projekt vorgestellt hat, dort bei Thomas Gottschalk auf der Couch saß. Und das war ganz zum Schluss. Aber auf jeden Fall, wenn man das schaut, eine Gala, sehr, 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 sehr viele reiche Leute spenden, das ist ja auch toll, sehr, sehr, sehr viel Geld für Leute, denen es sehr, sehr, sehr dreckig geht. Und irgendwie diese Mischung, ich fand das so, du kriegst jedenfalls ein Bild davon, dass du denkst, dieses Leben ist irgendwie nicht, wie es sein sollte. Super, dass da Leute Geld sammeln, aber irgendwie ist das Leben nicht, wie es sein sollte. Es gibt dermaßen bittere Dinge auf der Welt. Okay, und manchmal, in manchen Augenblicken ahnen wir, manchmal sind es auch gerade die schönen Augenblicke, ahnen wir etwas davon, wie das Leben sein sollte, wie es sein könnte, wie es eigentlich sein müsste. Von diesem, wie das Leben sein sollte, sind wir getrennt. Okay, dieser Schatten liegt auf Imago Dei, auf dem Bild Gottes in uns. Aber das hebt den Wert des Menschen nicht auf. Manchmal hat das Christentum die Tendenz zu sagen, der Mensch ist durch und durch und von Anfang an Sünder. Schlecht. Wenn das Christentum so unüberlegte Worte sagt, muss man dazu sagen, das ist einfach nicht wahr so. Jeder Mensch, den du triffst, auch der im Spiegel, den du da triffst, trägt noch das Bild Gottes in sich. Und jeder Mensch, den du triffst, schleppt auch diesen Schatten mit sich rum. Hat mehr oder weniger intensiv dieser destruktiven Stimme zugehört, die ihn wegzieht von Gott. Also, um den Menschen zu beschreiben, müsste man sagen, da gibt es Spuren der Ähnlichkeit Gottes in ihm und da gibt es diesen Schatten. Da gibt es Spuren der Zerstörung. Okay, so jetzt beginnen wir unsere Reise. Das Alte Testament erzählt diese Reise. Und es ist die Geschichte der Menschheit. Und die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte, die das Alte Testament erzählt, ne? Ist die Geschichte von Menschen, die Gott misstrauen und ihm gekündigt haben. Und die Geschichte eines Gottes, der inkonsequent handelt, der nämlich seinerseits die Beziehung nicht auflöst, sondern sie wieder neu sucht. Er baut wieder Beziehung auf und dieses, was Gott da tut, beschreibt man mit dem lateinischen Begriff Missio Dei, die Mission Gottes. Die Mission Gottes mit dem Menschen. Und Gott beginnt ganz klein mit einem Menschen, mit dem Urahn des Judentums Abraham. Und als diese Beziehung zwischen Gott und Abraham so aufflammt, beginnt sozusagen schon ganz, ganz am Anfang also, formuliert Gott seine große Vision, wo diese Missio Dei hinführen soll. Und ich könnte jetzt den Vers aus Genesis 12 zitieren. Ich sag's einfach in meinen Worten, was er da zu Abraham sagt. Er sagt ihm, aus dir soll ein großes Volk werden. eine Gemeinschaft von Menschen, die wieder weiß, wer Gott ist und was es bedeutet, mit ihm zu leben und das Bild Gottes abzubilden. Und durch dich und deine Nachkommen, dieses Volk, soll die Menschheit befreit werden. Da steht in dem Text steht, gesegnet werden. So, das ist die Missio Dei. Sie klingt hier schon an, ganz am Anfang. Die Wiederherstellung, die Heilung des Menschen. So, und dann erzählt das Alte Testament diese Geschichte. Über mehrere Generationen entsteht ein Volk und es wächst in diesem Volk der Glaube an den Gott der Väter. Also, wenn man diese Texte liest, hört man immer der Gott der Väter, Abrahams, Isaak und Jakobs, dieser Vorfahren, dem Gott da begegnet ist. Es ist sozusagen, es entsteht in einem Volk so eine Ahnung von Gott. Es ist vielleicht ein bisschen ein schwacher Ausdruck, eine Ahnung, aber eine Ahnung von Yahweh, dem Gott unserer Väter. Und dann kommt es zu einer Schlüsselszene in dieser Geschichte. Jetzt sind wir schon wieder mehrere Jahrhunderte weiter. Das Volk ist im Exil, Ägypten, und erlebt den Gott dieser Väter plötzlich hautnah als Befreier. Und wenn ein Jude später von diesem Gott sprach, dann sagte er, ich meine den Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Unser Gott, der uns durch die Wüste geführt hat. Der Gott, der uns Land und Freiheit geschenkt hat. Also, der Gott Israels war nie so ein transzendenter, weit weg Gott, sondern einer, der hier und jetzt die Welt verändert hat. Es war ein Gott, der redet, zu Mose dann zum Beispiel, zu seinem Volk. So. Und es war ein Gott, der zu besserem Leben herausforderte, die 10 Gebote. Ein Gott, der sagt, so sähe Leben aus, dass das Imago Dei rauskommt bei euch. So. Ich bringe euch wieder bei, wie Leben geht, wie Gottesbeziehung möglich ist, wie Gerechtigkeit aussieht, warum Ungerechtigkeit bekämpft werden muss, all diese Dinge. Ein Gott, der die Missio Dei vorantreibt. So, und jetzt komme ich zum Punkt, und dann kommt auch bald das Stück, das erste. Das Alte Testament beschreibt allerdings schonungslos, und das macht auch ein bisschen das Besondere am Alten Testament aus, dass es so schonungslos davon spricht, beschreibt schonungslos, dass diese Beziehung zwischen Gott und Menschen für Gott ausgesprochen nervtötend war. Denn es war eine ewige Story des Weglaufens und Wiederkommens der Menschen. Eine ewige Story von Gefangenschaft und Befreiung und wieder Gefangenschaft. Oft tatsächlich in äußerer Gefangenschaft, tatsächliches Exil, aber auch innerlich, ne? Immer wieder anderen Göttern nachrennen, immer wieder irgendwie in die Sklaverei rennen innerlich und immer wieder von Gott befreit werden. So, und ein ewiges Hin und Her zwischen, wir vertrauen Gott und wir misstrauen ihm doch, und wir vertrauen ihm doch wieder, misstrauen wir ihm wieder. Ewiges Hin und Her. Diese Zerrissenheit. Das Alte Testament beschreibt diese Zerrissenheit. Er kann nicht ohne Gott, aber er will oft auch nicht mit ihm. Das Ganze beschreibt immer diesen Pendelschlag. Und das liegt daran, dass im Menschen immer noch beides ist. Die Imago Dei, wir können irgendwie nicht ohne Gott. Ich weiß nicht, ob du dich darin wiederfindest, in dem, was ich sage. Diese alte Verwandtschaft mit Gott sozusagen, wir können nicht ohne ihn. Und an diese Verwandtschaft kann Gott auch immer wieder anknüpfen. Aber auch dieser Schatten, die Stimme, die uns sagt, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Er ist überhaupt nicht da. Such das Glück woanders, vergiss diese Sache mit Imago Dei. Gott redet immer wieder, aber der Mensch hört nur sehr unaufmerksam zu. Jetzt seid ihr dran.
Für unser erstes Stück wollen wir Sie mitnehmen in eine Art Bürogebäude. Dies ist eine Art, nicht ein Büro, sondern eine Art Lounge-Area oder ein Café. Man kann hier hinkommen, um sich auszuruhen, um einen Kaffee zu trinken, um sich zu unterhalten, einfach für die Pausenzeiten. Und wir sind hier an einem ganz normalen Tag für ein Stück namens Der lange, harte Weg.
Was machen Sie hier?
Ich
dachte, ich hole mir eine Tasse Kaffee.
Sie arbeiten nicht mehr hier?
Ich weiß. Ich war gerade in der Nachbarschaft und dachte, ich könnte vorbeikommen.
Wieso? Wollen Sie etwa abrechnen?
Nein. Sie machen es nicht gerade einfacher für mich.
Einfacher? Warum sagen Sie das? Was meinen Sie damit?
Wegen dieser Sache. Letzten Monat.
Hören Sie, das ist meine Gegend. Das ist mein Büro. Wenn Sie ein Hütchen zu rufen haben, dann...
Nein, nein. Deshalb bin ich nicht hier. Ich möchte Sie sprechen. Wegen dieser Sache. Nur eine Minute.
Nicht jetzt. Jetzt könnte jede Sekunde jemand kommen, um einen Kaffee zu holen.
Es dauert nicht lange. Wegen dieser Sache. Ich kam, um Ihnen zu sagen, dass ich vergebe Ihnen.
Hören Sie, wenn Sie meinen, dass... Was?
Ich sagte, ich bin gekommen, um Ihnen zu vergeben. Für diese Sache.
Sie vergeben mir?
Ja, für alles. Ohne Vorbehalte.
Ich verstehe das nicht. Sie waren Wut und Brand.
Ja, ich blieb auch so für fast eine Woche lang.
Kann ich mir vorstellen.
Aber dann begann ich nachzudenken. Ich habe mir immer Bekenntnisse gemacht, darüber, wer ich sein sollte und wer ich war. Es passte nicht ins Bild. Oh, es hätte schon ins weltliche Bild gepasst, aber ich habe lange gesehen, dass das nicht der Wahrheit entspricht.
Ich verstehe nicht, aber ich höre zu.
Sehen Sie, ich bin Christ. Nicht nur aus Zufall. Nicht nur, weil meine Eltern es waren und das sind die üblichen Voraussetzungen. Nein, ich bin ein entschiedener, überzeugter Christ.
Das wusste ich nicht.
Ich weiß. Also mein Ärger hat mir so viel Kummer bereitet, dass ich zur Bibel griff, für eine Art Auffrischungskurs. Es ist mir bald aufgefallen, dass ich nicht einfach so handeln sollte, wie jeder andere auch. Ich sollte das tun, wirklich tun, was er von uns erwartet. Es macht keinen Sinn, wenn man es nicht praktiziert. Keine Strafe, nur einfache Logik. Also bin ich hierher gekommen. Ein widerwilliger Drache. Widerwillig habe ich mich aber trotzdem hierher begeben, um Ihnen zu sagen, dass ich Ihnen vergebe.
Sie glauben aber immer noch, dass Sie wegen mir Ihren Job verloren haben und die Beförderung?
Ja.
Und trotzdem vergeben Sie mir?
Ja, für alles. Nichts übrig.
Mensch, das verstehe ich nicht.
Ich nehme an, es ist schwer zu begreifen. Der Herr hat es mir klar gemacht. Ich wollte Vergebung. Und er hat sie mir gegeben. Und so sollte auch ich bereit sein, zu vergeben. Es macht keinen Sinn, wenn man es nicht praktiziert. Christlicher Einsatz von Verstand und Antwort. Verantwortung.
Das habe ich noch nie gehört.
Schade, nicht?
Ja, wirklich. Hey, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin doch daran schuld, dass Sie Ihren Job verloren haben.
Ich weiß. Es ist Ihnen trotzdem vergeben. Ich bin in seinen Händen. Es wird mir nicht schaden. Und ich glaube, dass die Stelle, die ich jetzt habe, viel besser ist.
Wissen Sie, es war sehr mutig von Ihnen, hierher zu kommen und mir das alles zu sagen. Es ist auch nicht leicht für mich gewesen. Ich fühle mich selber besser dabei.
Also, ich muss gehen. Ich arbeite jetzt bei Biedermeier.
Das ist viele Kilometer weit weg. Sind Sie den ganzen Weg hierher gelaufen?
Ja, deshalb muss ich jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Wirklich.
Das hoffe ich. Ich möchte noch mit Ihnen darüber reden. Ich meine, warum Sie hierher gekommen sind und mir das alles gesagt haben. Das ist weit weg. Sie sind wirklich hierher gelaufen?
Ja, es ist ein langer, harter Weg hierher. Aber ein schönes, kurzes Stück zurück. Tschüss. Gott segne Sie. Vorhang.
So, und jetzt müssen wir ein bisschen umdisponieren. Wer nämlich auf das Programm geguckt hat, hätte ein anderes Stück erwartet, nämlich den Notruf an der Stelle. Wir haben zwei Stücke jetzt genau in der Reihenfolge verdreht. Und mein Vorschlag wäre, könnt ihr den Notruf sofort jetzt spielen? Ja? Also ihr habt 2-3 Minuten? Nein, 1 Minute. Also behaltet euch mal das, was ihr gerade gesehen habt. Weil es viel besser an die Stelle passt, wo ich gleich bin. Und ich wiederhole gerade nochmal kurz, wo wir vorher waren, ja? Das, müsst ihr umbauen dazu? Ja, ist, genau, ihr habt die Zeit. Dass das Alte Testament diese Geschichte erzählt von einem Gott, der immer wieder anknüpfen will beim Menschen, immer wieder redet und der Mensch nicht zuhört. So, und ich, so wie ich eure Stücke verstanden habe, wird dieses Stück jetzt an dieser Stelle besser passen.
Ja, Misskommunikation passiert überall, auch hier. Von daher, für dieses Stück, wollen wir sie mitnehmen in eine Art, gut, sagen wir eine Universität. Das hier ist eine Art, ja, gemeinsamer Raum, einfach ein Raum, wo man rumhängen kann, wo man sich ausruhen kann auch wieder, wo man vielleicht normalerweise ein Buch liest, etwas in seinen Fachbüchern studiert. Und für dieses Stück müssen Sie sich vorstellen, dass es ein Telefon gibt, das klingelt. Und wir sind hier für ein Stück namens Der Notruf. Hallo? Ja, es ist für dich.
Wer ist es?
Darf ich fragen, wer spricht? Jawohl, es ist der Herr.
Ach nein, nicht schon wieder.
Er möchte dich sprechen.
Sag ihm, er soll zurückrufen oder so, ich bin beschäftigt.
Du bist zu beschäftigt, um mit dem Herrn zu sprechen? Und du liest ein Buch?
Ich weiß, was er will. Sag ihm, er soll zurückrufen.
Ich glaube das nicht. Herr? Ich frage mich, ob es dir möglich sein würde, zurückzurufen. Frau Waage ist beschäftigt im Moment. Er sagt, es ist sehr wichtig.
Ja, ich weiß, was er will. Er möchte, dass ich etwas tue, was ich ganz bestimmt nicht tun will.
Aber Margot, um Himmels Willen, es ist der Herr.
Aber er möchte, dass ich etwas tue, was schwer ist. Langwierig, mühsam, lausig bezahlt und unausgesprochen selbstaufopfernd.
Was ist es?
Er behauptet, dass ich irgendwie die Verbindungsleitung sei für eine Gruppe von Leuten, die verloren sein werden, es sei denn, ich gehe und tue, was er sagt.
Das klingt wunderbar.
Wunderbar? So ein Spinner. Sehe ich deiner Meinung nach wie ein Seil aus? Ein verfluchtes Stück Kordel? Ein paar dumme Leute hängen über dem Abgrund und er möchte, dass ich gehe und sie zurückhole. In Sicherheit, sagt er.
Das klingt wunderbar. Wie wär's damit?
Also sag ihm, er soll eine Weile warten.
Herr? Ich frage mich, ob es möglich wäre, ein wenig zu warten. Er wiederholt, es ist sehr wichtig. Zeit ist wichtig. Anscheinend brauchen Sie sofort diese Verbindung.
Hast du eine Ahnung, wie weit weg dieser winzige Job ist? Und wie lange er erwartet, dass ich daran arbeite? Er hat keine Vorstellung, was für eine harte Arbeit das ist.
Margot, es ist der Herr. Ich glaube, er hat eine sehr gute Vorstellung von dem, was er von dir erwartet.
Ja, aber es ist einfach nicht mein Bier. Wenn er mich darum bitten würde, etwas Vernünftiges zu tun, mit Urlaub und der Möglichkeit, etwas anderes zu tun, wenn mir langweilig wird. Aber er will, dass ich bei dieser Aufgabe bleibe. Seine kleine, permanente Verbindung in diesem Gebiet.
Ich dachte, einen Ruf von Gott zu bekommen, wäre eine Ehre für dich.
Ach wirklich? Was ist mit meinem Begehren, meinem Wünschen, meinem Lohn?
Ich dachte, ein Ruf von Gott wäre Begehr, Wunsch und Lohn genug.
Aber denk doch an die Arbeit, die dahinter steckt. Nicht nur für kurze Zeit, sondern wieder und wieder, über Jahre hinweg.
Margot, du darfst das nicht einfach ignorieren. Es ist ein Ruf von Gott.
Ja, ich komme ja schon. In einer Minute.
Ich fürchte, du verbindest das total falsch.
Falsch verbunden? Ich bin die Verbindung. Schon vergessen? Ja, okay, ich rede mit ihm. Hallo, hier ist Margot Waage, das sogenannte Verbindungsseil, falls ich ewig tue, was du von mir verlangst, mein ganzes Leben lang. Also hör zu. Was sagt man dazu? Die Verbindung ist tot.
Vorhang.
Okay. Wir werden nie rausfinden, bei wem von uns der Fehler lag, weil wir tatsächlich kurz vorher nicht mehr abgesprochen haben, in welcher Reihenfolge ich die Stücke eigentlich brauche. Okay, dieses Stück, Gott redet und jemand ist nicht interessiert, weil er schon ahnt, was Gott will. Es kommt ja nicht so richtig raus, ob sie eigentlich recht hat oder nicht, ob er ihr das sagen will oder nicht, was sie denkt. Gott redet und wir sind nicht interessiert oder taub. Wir vermuten nichts Gutes, wenn Gott sich meldet. Ich dachte dabei an ein Lied von Söhne Mannheims, wo der Refrain heißt, vielleicht hören sie nicht hin. Sie beschreiben da die Frage sozusagen, warum hören wir Gott nicht? Warum sehen wir ihn nicht so, wie er ist? Warum hören so viele ihn nicht? Vielleicht hören sie nicht hin. Vielleicht sehen sie nicht gut. Vielleicht fehlt ihnen der Sinn. Oder vielleicht fehlt ihnen Mut. Vielleicht fehlt ihnen Mut. Unsere Zerrissenheit zwischen, dass wir Gott eigentlich eine Verbindung zu ihm eigentlich wollen. Na, er sagt ja immer, hey, also diese Verbindung müsstest du doch wollen. Zwischen unserer Sehnsucht nach Gott und auf der anderen Seite der, was weiß ich, Angst vor Gott, unserem Stolz, Bequemlichkeit, was immer uns von ihm trennt, diese Zerrissenheit führt dazu, dass wir Gott verpassen. Wir verpassen ihn zu oft im Leben, fürchte ich. Die Geschichte des Alten Testaments berichtet davon, wie unzählige Menschen das so erleben. Gott redet, der Mensch hört nicht hin oder erst sehr, sehr spät und die beiden verpassen sich knapp oder manchmal auch total. Kennst du das von dir, diese Zerrissenheit? Du suchst Gott und gehst ihm gleichzeitig aus dem Weg. Du suchst Gott irgendwie, gehst ihm gleichzeitig aus dem Weg. So, ich will euch einen Text vorlesen. Von Hosea. Jetzt sind wir wirklich viele, viele Jahrhunderte weiter. Es ist eine Zeit, in der Israel, dieses Volk, eigentlich am Untergang steht. Kurz vor dem Untergang. Der Grund dafür sind ein riesiges, mächtiges Volk im Osten, die Assyrer, die Israel platt zu machen drohen. Und die Missio Dei Gottes hat in letzter Zeit überhaupt keine Fortschritte gemacht, könnte man sagen. Eher Rückschritte. Das Volk sucht Halt bei anderen Göttern. Gott redet immer noch, aber nur sehr, sehr wenige hören ihm zu. Zum Beispiel der Prophet Jesaja. Und das war ein interessanter Mann, ein krasser Typ. Er, eins zum Beispiel aus seiner Lebensgeschichte, er heiratet eine Frau bewusst, die ihm untreu ist. Also es wird nicht ganz klar, ob es eine Prostituierte ist, die er heiratet, oder eine Frau, die sonst einfach den Hang dazu hat, mit anderen Männern rumzumachen. Auf jeden Fall, diese Ehe ist sozusagen, er heiratet sie als Beispiel, dass dieses ewige Betrogenwerden, das er erlebt, sozusagen ein Beispiel dafür ist, wie es Gott geht mit den Menschen. Sagt, so geht Gott mit uns, so gehen wir mit Gott um, so. Seine Liebe und Treue wird dauernd von unserer Untreue belastet, so. Und dieser krasse Text jetzt, den ich vorlese, da könnte man sagen, da schaut Gott sozusagen zurück auf die Reise, die schon hinter ihm und dem Volk liegt und diesem ewigen, ich rede mit euch, aber ihr hört weg. Das ist ein sehr, sehr emotionaler Text. Der Herr sagt, als Israel noch jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich es als meinen Sohn. Immer wieder rief ich die Leute von Israel durch meine Propheten, aber sie liefen von mir weg. Sie schlachteten Tiere für den Baal und verbrannten Opfer vor seinen Bildern. Dabei war doch ich es, der Ephraim die ersten Schritte gelehrt hat. Ephraim, da könnt ihr auch einfach Israel für einsetzen. Also dieses Volk gelehrt hat und es auf den Armen getragen hat. Aber sie erkannten nicht, dass ich mich so um sie kümmerte. Ich war zu ihnen wie jemand, der sein Rind schonend am Strick zieht und es leitet. Mit Seilen der Liebe leitete ich sie. Ja, ich war zu ihnen wie die Landleute, die ihrem Rind das Joch anheben, damit es leichter fressen kann und die sich sogar bücken, um ihm sein Futter hinzuhalten. Deshalb hatten sie es nicht nötig, wieder nach Israel zurückzukehren. Jetzt schlägt der Text um. Aber die Strafe für ihren Undank werden nun die Assyrer, zur Strafe für ihren Undank werden nun die Assyrer über sie herrschen. In ihren Städten wird das Schwert wüten und alle Schwätzer vernichten, die eigensinnige Pläne schmieden. Mein Volk kehrt nicht um und hält an seiner Auflehnung gegen mich fest. Sie rufen zum Baal, aber der kann ihnen nie und nimmer helfen. Doch wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie dich im Stich lassen? Ich kann dich doch nicht vernichten, Israel, wie die Städte Adma und Zeboim. Mein Entschluss hat sich mir umgedreht. Mit aller Macht ist die Reue in mir entbrannt. Ich kann meinen glühenden Zorn nicht freien Lauf lassen. Ich kann Ephraim nicht noch einmal preisgeben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich, der heilige Gott, komme, um dir zu helfen und nicht um dich zu vernichten. Die Verbannten werden hinter mir herziehen. Wenn ich brülle wie ein Löwe, kommen sie zitternd über das Meer im Westen. Will ich mir zu gehorchen, kommen sie aus Ägypten und aus Assyrien, so wie eine Taube herbeigeflogen kommt. Ich bringe sie wieder in ihre Heimat, das sage ich, der Herr. Ich glaube, dass diese menschliche Zerrissenheit zwischen will ich diesen Gott oder will ich ihn nicht, will ich diese Verbindung oder will ich nicht, sich verändern würde, wenn wir ein zutreffenderes Bild von ihm hätten. Ich glaube, sie hier eben hatte kein zutreffendes Bild. Dieser Text malt ein sehr krasses Bild von Gott. Man könnte sagen, ein Gott, der auch zerrissen ist. Fast. Da steckt diese leidenschaftliche Liebe eines Vaters zu seinem Kind drin, ne? Den Sohn zu seinem Sohn, das er geliebt hat. Und da steckt der Schmerz eines Vaters drin, der den Sohn verloren hat, weil dieser Sohn weggegangen ist. Und da steckt auch schmerzhafte, verletzte Wut drin und der Gedanke, okay, jetzt überlasse ich euch eurem Schicksal. Was hier in dieser geschichtlichen Situation meint, jetzt überlasse ich euch den Assyrern. Da, wo ihr Hilfe sucht, werdet ihr keine finden. Das ist ein wilder Gott, der hier beschrieben wird. Deswegen habe ich das so genannt, von einem wilden Gott. Von einem wilden, unwiderstehlichen Gott. Der den Hörer auflegt. Was ist dein Bild von Gott? Ich weiß nicht, ob das dein Bild von Gott ist. Ich weiß, dass das Bild eines strengen Richters, der im Himmel sitzt und über uns richtet, uns nicht anzieht und uns auch nicht hilft, irgendwie eine bessere Verbindung zu ihm zu kriegen. Aber das Gegenteil dieses Bildes, der Papa hat dich lieb und nimmt dich in den Arm, Kuschelgott, ist auch schief. Nicht, dass das nicht auch eine Seite Gottes ist. Sie kommt hier vor, ne? Der Vater, der sein Kind geliebt hat und so. Und für manche ist es auch total wichtig, diese Seite Gottes zu entdecken. Aber ich fürchte, damit ist Gott nicht zutreffend beschrieben. Ich glaube, dass auch dieser Gott uns letztlich nicht anzieht. Gott ist kein Teddy. Und manchmal machen wir ihn dazu ein bisschen. Manchmal, wenn Christen ihn beschreiben und so von diesem Richter weggehen und in das andere Extrem schlagen, dann wird das ein harmloser Gott, der da rauskommt, der ab und zu zum Kuscheln gut ist, wenn es mir nicht so gut geht oder so. Ich glaube nicht, dass wir einen himmlischen Schmusebär brauchen. Manchmal glaube ich, das ist ein bisschen der Grund, warum viele Männer irgendwie mit Gott nichts anfangen können. Könnte das sein? Ich weiß nicht. In dieser Narnia-Story, da gibt's einmal diese Szene, wo die Kinder die Biber über Aslan ausfragen. Aslan steht ja da für sozusagen eine Christusähnliche Figur in dieser Geschichte. Und sie fragen ihn, denn dieser Aslan ist ein Löwe. Und sie fragen ihn, ist das denn sicher, ihm zu begegnen? Und die Biber sind total erstaunt und sagen, nein, es ist nicht sicher. Er ist ein Löwe. Sicher ist er nicht. Aber er ist gut. Gott ist nicht harmlos, aber er ist gut. Und irgendwie denke ich, wenn man sich Jesus anschaut, dann sieht man diesen Gott, der nicht harmlos ist, aber gut. Jesus hatte keinen Hang, die Leute zu knuddeln. Es war nicht der Typ, der rumlief und sagte, free hugs for everyone. Obwohl das nicht keine schlechte Aktion ist. Aber sein Hang war eher, dauernd anzuecken, Konventionen auf den Kopf zu stellen, messerscharfe Worte zu finden, die unangenehm sind und dann auch noch vor allem die falschen Leute zu mögen. Ein Knuddel-Jesus hätte man nicht umgebracht. Also Jesus ist eigentlich die genaue Verkörperung dieses Textes von Hosea, dieses Gottesbildes, was Hosea ihr beschreibt. So, aber jetzt greife ich eigentlich schon vor, weil bei Jesus darf ich heute noch nicht landen. Kommt erst nächstes Mal. Gott ist wild, schmerzhaft betrogen und deswegen kommt da auch dieser Zorn, der flammt dieser Zorn auf und das Höreraufknallen flammt in diesem Text auf. Aber dann siegt wieder die Liebe. Ne? Dann kommt wieder dieses, okay, wie könnte ich dich aufgeben? Man könnte auch anders sagen, dann siegt wieder die Missio Dei, die eigentliche Idee Gottes, die Gott schon Abraham beschrieben hat. Ich will diese Menschheit erretten. Gott kann den Menschen nicht aufgeben. Und dann kommt wieder das alte Motiv, was im Exodus in Ägypten begann. Es kommt wieder das Motiv der Befreiung. Ich werde kommen und euch helfen. Ich werde euch da rausholen. Ich bringe euch wieder in die Heimat. Wenn ich brülle wie ein Löwe, dann werden sie wieder zusammenkommen. Ich hole euch wieder zusammen. Wieder das Motiv von Befreiung des Nachhausebringens. Es geht bei Gott, wenn wir es jetzt auf uns übertragen, um mehr als nur um ein paar Streicheleinheiten für uns, die wir uns schlecht fühlen oder das Leben gefällt uns nicht oder wie auch immer. Es geht um mehr als das, dass gefallene Menschen ein paar Streicheleinheiten bekommen. Und gern gehabt werden, obwohl wir doch so sind. Es geht um Freiheit, um Befreiung. Es geht um Befreiung dieses Imago Dei, des Bild Gottes, das in uns steckt. Der Mensch soll wieder Mensch werden. Vielleicht kennst du diese Zerrissenheit zwischen Gott und doch lieber allein sein und das alleine schaffen. Manchmal zieht ihr euch an wie Magneten und manchmal stoßt ihr euch ab wie Magneten. Du und Gott. Aber kennst du diesen Gott, den ich hier beschreibe, den wilden, leidenschaftlichen Gott, der auch schmerzhaft verletzt sein kann? Der beinahe zerrissen ist zwischen seiner Liebe und seinem Zorn, aber sein letzter Gedanke ist, wie könnte ich dich verlassen? Ich kann es nicht. Dieser Gott ist nicht lieb und zahm, aber er ist gut und seine Mission ist deine Freiheit. Und deswegen habe ich gesagt, ich finde diesen Gott unwiderstehlich. Ich finde diesen Gott unwiderstehlich. So, und jetzt wäre diese Szene gekommen, die ihr schon gesehen habt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir sie nochmal spielen, weil sie ja davon lebt, dass man noch nicht weiß, was passiert. Ne? Aber ich kann sie euch nochmal ins Gedächtnis rufen. Diese Szene macht sozusagen eine neue Tür auf. Erinnert ihr euch? Da passiert ja etwas, was eigentlich ein bisschen strange ist. Einer ist rausgeflogen und die beiden begegnen sich wieder und das ist ja das Ätzendste, was man sich so vorstellen kann. Von Begegnung, dass man dieser Person wieder begegnet und so. Und jetzt kommt der eine aber mit einer ganz weltfremden Geschichte, nämlich Vergebung. Was er da so sagt, das klingt ja fast irgendwie von einem anderen Stern. Er passt gar nicht so richtig in unsere Welt. Die Bibel behauptet, auch im Alten Testament schon, der Mensch kann sich doch verändern. Er kann sich doch verändern und eventuell ist diese Veränderung dann fast schräg oder strange in unserer Welt, wie man eigentlich anders miteinander umgeht. Und schon das Alte Testament macht diese Hoffnung, dass die Missio Dei, Gottes Mission, eines Tages erfolgreich sein wird und dieses Imago Dei, dieses Bild in uns wieder zum Vorschein kommen wird. Und deswegen lese ich jetzt einen letzten Text vor. Und das ist eigentlich einer der schönsten, finde ich, im Alten Testament, weil er sozusagen so die Tür aufmacht zu dem, was dann im Neuen Testament passiert. Das ist ein Text aus Jeremia 31. Ich finde ihn so schön, dass ich mir fast sicher bin, dass ich ihn hier schon vorgelesen habe. Gebt acht, sagte der Herr, die Zeit kommt, da werde ich mit dem Volk Israel und dem Volk von Juda einen neuen Bund schließen. Er wird nicht dem Bund gleichen, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich ihnen doch ein guter Herr gewesen bin. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließen will, wird völlig anders sein. Ich werde ihnen mein Gesetz nicht auf Steintafeln geben, sondern in Herz und Gewissen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann noch seinen Nachbarn belehren oder zu seinem Bruder sagen, lerne den Herrn kennen, denn alle werden dann wissen, wer ich bin, von den Geringsten bis zu den Vornehmsten. Das sage ich, der Herr. Ich will ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nie mehr an ihre Schuld denken. Der Kernsatz ist, ich werde ihnen mein Gesetz in ihr Herz und Gewissen schreiben. Ich will jetzt nicht so viele Worte verlieren über dieses Wörtchen Gesetz. Wir zucken dabei zusammen, ne? Wenn wir das hören. will ich das, dass mir einer sein Gesetz ins Herz schreibt. Ein Jude zuckt da nicht zusammen bei diesem Wort. Ich will jetzt nicht viele Worte verlieren, ich formuliere es einfach mit meinen Worten. Gottes Wille und Menschenwille werden nicht mehr aufeinander prallen, weil das menschliche Herz nicht mehr zerrissen sein wird. Gottes Wille und Menschenwille werden eins sein. Gottes Herz und Menschenherz werden im gleichen Takt schlagen. Und wenn das so wäre, dann wären wir wieder ganz, ganz, ganz am Anfang der Geschichte, wie Menschsein sein könnte und sollte. Der Mensch wird also nicht mehr sollen und müssen, denn das ist das, was das Gesetz sagt. Ne? Sollst, du musst, so, sondern er wird wollen. Das Herz des Menschen wird verändert sein. Er wird wieder vollständig Imago Dei sein. So, mit diesem Traum könnte man sagen, schließt das Alte Testament ab. Also das ist nicht der letzte Text, der im Alten Testament steht, aber wenn man so die große Linie anguckt, dann schließt das Alte Testament mit diesem Traum, mit dieser Aussicht, die Mission Gottes ist noch nicht erfüllt, aber sie wird erfüllt sein. Und deswegen verbindet sich im Alten Testament am Schluss die Erwartung des Messias, der kommen wird und die Mission Gottes abschließt und dem Volk Befreiung bringt, dem Befreier. Und das kann man Advent nennen. Sind wir endlich im Advent. Das kann man Advent nennen. Das Warten auf den, der Freiheit bringt. Das Volk damals hat sich politische Freiheit vorgestellt darunter. Worum es Gott ging, war Freiheit des ganzen Menschen, des Herzens. Advent, warten auf den Befreier, der dem Menschen helfen wird, wieder Mensch zu sein. Und jetzt juckt es mich sehr, von diesem Menschen zu reden, der da kam, Christus. Der Mensch wurde, damit wir Menschen werden können. Von dem Menschen, der das Bild Gottes in Perfektion war. So, sozusagen realisierte Missio Dei. Und der in jedem Menschen, dem er begegnete, dieses Ebenbild Gottes sah. Und dem es gelang, Menschen herauszufordern, dieses Bild, das da in dir steckt, das kann befreit werden. Folge mir nach, leb das Leben, was ich lebe, ich bringe dich wieder zu Gott zurück. Ich bringe euch noch zu Hause, ich befreie euch aus eurer Zerrissenheit. Aber, ich würde gerne davon reden, aber ich darf das nicht. Denn meine Zeit ist rum, da bin ich fast sicher. Und das ist das Thema vom nächsten Sonntag, wo Gott Mensch wird, damit der Mensch wieder Mensch werden kann. Wir bleiben deswegen hier an dem Punkt stehen und lassen das offen sozusagen. Und diese Szene, die ihr jetzt spielt, ich sollte besser nicht sagen, was sie aussagt, sonst liege ich knapp daneben. Aber ich glaube, sie lässt auch etwas offen.
Für unser letztes Stück wollen wir Sie nochmal ein wenig herausfordern. Und zwar brauchen wir Ihre Vorstellungskraft. Und zwar sind wir für dieses Stück auf einem Raumschiff. Es ist kein normales Raumschiff, kein Shuttle oder keine Raumstation, wie wir sie heute schon haben, sondern es ist das Raumschiff von ein paar Außerirdischen. Und dieses Raumschiff, können Sie sich vorstellen, ist relativ groß und dies ist eine Art Beobachtungsraum. Es gibt einen großen Bildschirm, es gibt viele kleine Monitore an den Seiten mit blinkenden Lichtern. Und wir sind hier für ein Stück, das heißt Die Galaxie.
Von euch war noch niemand in diesem Teil des Planetens, richtig?
Ja.
Richtig.
Ja. Seht ihr diesen weißen Sternnebel dort drüben?
Aha.
Dies ist eine ganz besondere Galaxie.
Sie sieht nicht sehr besonders aus.
Ist sie aber.
Wieso?
Seht ihr diesen kleinen Planeten im Umlaufkreis zu dem dritten Stern?
Ja.
Dies ist ein ganz besonderer Planet.
Wieso?
Er ist nicht groß wie viele andere, aber...
Er ist winzig und unbedeutend, nicht wahr?
Er ist sehr hübsch.
Er sieht winzig und unbedeutend aus. Er ist nicht groß wie viele andere. Er hat keine 40 Monde, noch einen Halbplaneten neben sich.
Nein, hat er nicht.
Er sieht unbedeutend aus, aber...
Aber...
Dieser Planet wurde besucht.
Besucht?
Ja, von ihm.
Nein.
Ja.
Aber warum? Es muss einen schrecklichen Notfall gegeben haben.
Man sollte meinen, dass kein Notfall auf diesem winzigen Planeten schlimm genug wäre für ihn.
dass er ihn besucht.
Ist er lange geblieben?
Lange genug, um ein Bewohner des Planeten zu werden, um in eine bestimmte Familie hineingeboren zu werden und bis ins Mannesalter heranzuwachsen.
Eine Herrscherfamilie.
Eine Schreinerfamilie.
Nein.
Ja.
Warum?
Um den Bewohnern zu zeigen, was Demut ist.
Das haben sie natürlich gelernt.
Ich fürchte nicht.
War das sein Grund zu gehen?
Oh nein. Er ging, um den Bewohnern zu zeigen, dass er einen Plan hatte für jeden. Liebe für alle Wesen.
Aber das haben sie doch wenigstens gelernt?
Nein, sie töteten ihn.
Das kann ich nicht glauben.
Das muss ja eine Rasse von Ungeheuern sein.
Er dachte nicht so. Er liebte sie.
Unglaublich.
Und sie hassen ihn.
Nun, natürlich nicht alle.
Ja? Was meinst du damit?
Nun, manche haben offene Herzen und einen offenen Geist und versuchen, seinen Willen zu tun.
Manche? Das hört sich für mich immer noch schrecklich an.
Er ist sehr hübsch.
Welche Pläne hat er für diesen Planeten?
Das weiß ich nicht. Das liegt allein in den Gedanken des Herrn. Sie haben immer Probleme dort, weil sie kämpfen, hassen und töten.
Das hört sich schrecklich an.
Er ist sehr hübsch.
Er liebt sie.
Unglaublich.
Glaubst du, dass sie sich jemals ändern werden?
Ich weiß nicht, was mit dem Planeten und den Menschen passieren wird. Ich weiß es nicht. Wir müssen wohl warten und sehen.
Vorhang.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.